Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundeswehr bleibt weiter im Fokus. Im Fall des unter Terrorverdacht festgenommenen Offiziers hat heute die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Offenbar erhärtet sich der Terrorverdacht. Oberleutnant Franco A. soll möglicherweise auch Munition gestohlen haben. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, dass das Verteidigungsministerium Hinweise auf ein rechtsextremistisches Netzwerk in der Bundeswehr hat. Der Problemfall Bundeswehr ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen muss sich jetzt um ihre Truppe kümmern. Sie hat deshalb heute einen für morgen geplanten USA-Besuch abgesagt. Stattdessen will sie nach Illkirch in Frankreich fahren, wo Franco A. stationiert war. Am Donnerstag will sie sich mit 100 Führungskräften aus der Bundeswehr treffen. Gestern hatte von der Leyen die Diskussion genau darüber, über die Führung der Armee, noch einmal angefacht, mit einem offenen Brief an die Truppe. Führungsschwäche und einen falsch verstandenen Chorgeist hatte die Ministerin der Bundeswehr vorgeworfen. Die Zahl der Vorfälle sei zu groß und die Fehlentscheidungen zu gravierend, als dass man noch von Einzelfällen sprechen könne. Die Ministerin bezog sich dabei auch auf mehrere Fälle von Misshandlung. Vor allem für ihr pauschales Urteil wurde sie aber von vielen Seiten kritisiert. Der SPD-Politiker Rainer Arnold sagte im Deutschlandfunk, von der Leyen habe damit selbst ein schlechtes Vorbild abgeliefert.
Ein Vorgesetzter darf doch nicht seinen Apparat insgesamt so titulieren, als ob alle ein Haltungsproblem hätten. Es ist inakzeptabel. Die Ministerin hat das Vertrauen dort komplett verspielt.
Auch der Wehrbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels von der SPD machte die Verteidigungsministerin selbst für die Führungsprobleme in der Bundeswehr verantwortlich. Und Florian Kling, der Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal, das ist ein Zusammenschluss kritischer Bundeswehrsoldaten, sagte im Deutschlandfunk, es gebe tatsächlich ein Führungsproblem. Aber das Verteidigungsministerium trage daran die Hauptschuld.
Ganz oben, auch bei den Generälen, die ja scheinbar nicht mehr kritisieren dürfen, sich nicht mehr äußern dürfen, weil sie sonst direkt von Ursula von der Leyen rausgeworfen werden aus der Bundeswehr.
Unterstützung, zumindest für ihre Offenheit, bekam von der Leyen dagegen vom Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch.
Also zunächst mal ist zu begrüßen, dass sie deutlich ausspricht, dass es diese Probleme gibt. Und ich finde es falsch, dass sich jetzt einige SPD-Politiker einen schlanken Fuß machen und die Verantwortung nur in eine Richtung geben. Hier ist selbstverständlich auch die Koalition in Verantwortung.
Der Bundeswehrverband wiederum forderte die Ministerin auf, deutlich zu sagen, worin sie den angeblichen Mangel an Führung und Haltung in der Bundeswehr sieht. Vielleicht gibt der Generalbundesanwalt demnächst die Antwort.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über den Zustand der Bundeswehr diskutiert, mit viel Kritik an Verteidigungsministerin von der Leyen. Auf tagesschau.de schreibt Miru123, man hat es bereits vor Jahren versäumt, aus einer militärischen Behörde eine Armee zu machen. Jeder Teil dieser Truppe führt inzwischen ein Eigenleben. Ohne ein exemplarisches Tabula Rasa wird das nie was. Aber dafür scheint mir diese Ministerin nicht geeignet. Sie hetzt den Problemen immer nur hinterher. Ähnlich sieht es Clausewitz. Wer nicht führen kann, sollte gehen. Genau genommen hat von der Leyen keines ihrer bisherigen Ministerien gut geführt, sondern nur verbrannte Erde hinterlassen. Jens Schmidt schreibt bei DLF24, Flinten-Uschi setzt sich mal wieder medial in Szene. Ob das bei den Soldaten so gut ankommt? Unterstützung kommt dagegen von Pandor auf tagesschau.de. Frau von der Leyen hat entgegen der üblichen politischen Praxis Fehler in ihrem Bereich zugegeben. Und diejenigen, die seit Jahren auch nichts verhindert haben, haben nichts Besseres zu tun, als zu kritisieren. Jämmerlich, erbärmlich. Und MKRLP sucht Gründe in der Vergangenheit. Das Problem ist die faktische Abschaffung der Wehrpflicht. Damit wurde die Bundeswehr praktisch von der Bevölkerung abgemeldet. Die Wehrpflicht sollte aus vielen Gründen ganz schnell wieder eingeführt werden.
Was sonst noch wichtig war?
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in Sotschi mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen. Es ging vor allem um die Ukraine. Man habe sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt, sagte die Kanzlerin nach dem Gespräch. Doch die Ergebnisse blieben vage.
Unser Ziel bleibt eindeutig, dass die Ukraine wieder Zugang auch zu ihrer eigenen Staatsgrenze bekommt und dann politische Lösungen, die Kommunalwahlen dort möglich machen. Das haben wir leider bisher nicht erreicht, aber das ist kein Grund dafür, jetzt einfach das beiseite zu legen.
Die Stimmung zwischen Merkel und Putin war distanziert. Konkrete neue Vereinbarungen gab es nicht, nicht zur Ukraine und auch nicht zu Syrien. Im Anschluss an ihre Pressekonferenz wollten Merkel und Putin bei einem gemeinsamen Essen noch den G20-Gipfel vorbereiten, der im Juli in Hamburg stattfindet. In der Ukraine geht derweil die schleichende Ablösung der von Separatisten ausgerufenen Republiken Donetsk und Lugansk weiter. Die Separatisten haben den Rubel eingeführt und große Teile der Betriebe übernommen. Die Ukraine hat ihnen dafür den Strom abgedreht. Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung Gernot Erler hat heute Morgen im Deutschlandfunk für mehr Gespräche plädiert, auch auf militärischer Ebene. Russland sei nicht immer der Übeltäter und es helfe nicht immer neue Strafen zu verhängen.
Die Wirtschaftssanktionen sind kein Selbstzweck und die sollen auch nicht Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das ist völlig lächerlich. Die Sanktionen sind Teil dieser vernünftigen Entscheidung, auf jeden Fall auf Diplomatie zu setzen.
Griechenland und seine Gläubiger haben sich auf weitere Sparmaßnahmen und Reformen geeinigt und auf die Auszahlung weiterer Kredite. Demnach will die Regierung in Athen insgesamt gut 3,6 Milliarden Euro einsparen. Unter anderem sollen ab 2019 erneut die Renten gekürzt werden, und zwar um 9-18%. Außerdem wird der Steuerfreibetrag gesenkt. Das heißt, auch niedrigere Einkommen müssen was zahlen. Im Gegenzug sollen ärmere Menschen staatliche Hilfen bekommen. Die Kreditgeber haben außerdem durchgesetzt, dass Entlassungen erleichtert werden und dass noch mehr Staatsbetriebe privatisiert werden. Eurogruppenchef Jerome Dijsselbloem sieht darin einen ersten Schritt weg von reinen Sparmaßnahmen hin zu tiefgreifenden Reformen.
There will be a change in the policy mix, if you will, moving perhaps away from austerity and putting more emphasis on deep reforms.
Panayotis Petrakis, Wirtschaftsprofessor aus Athen, sieht die Reformen grundsätzlich positiv. Er hofft, dass die griechische Wirtschaft jetzt wieder in Gang kommt.
Die makroökonomischen Bedingungen lassen diesen Optimismus zu. Nur bei den Menschen wird das durch den Sparzwang nicht so schnell ankommen.
Zunächst aber braucht die griechische Regierung dringend frisches Geld, denn sie muss spätestens im Juli mehr als 7 Milliarden Euro an alten Schulden zurückzahlen. Ob sie mit den neuen Reformen im Parlament durchkommt, ist aber ungewiss. Die linke Regierung von Alexis Tsipras hat nur 3 Stimmen Mehrheit und das auch nur dann, wenn auch der äußerste linke Rand mitmacht. Die Gewerkschaften haben Widerstand angekündigt. Sie haben gestern schon Fähren und Züge in Griechenland bestreikt und für den Tag der Parlamentsabstimmung zum Generalstreik aufgerufen.
Was noch wichtig wird.
In Venezuela soll schon morgen eine Bürgerversammlung zusammenkommen, um eine neue Verfassung zu erarbeiten. Das hat Präsident Nicolás Maduro gestern auf der 1. Mai-Kundgebung angekündigt. Ziel sei es, dass eine Räterepublik die Parteiendemokratie in Venezuela ersetzt.
Los! Sie werden die Entscheidungen der verfassungsgebenden Nationalversammlung nicht verhindern können. Auf keinen Fall.
Maduro ordnete per Erlass an, dass nicht Parteienvertreter, sondern 500 Menschen aus dem Volk die verfassungsgebende Versammlung bilden sollen. Vor allem Arbeiter, aber auch Rentner, Behinderte und Angehörige sexueller Minderheiten. Nach Maduros Ansicht ist das der beste Weg, um Frieden im Land herzustellen und um außerdem einen Putsch zu verhindern, den die Opposition in seinen Augen plant. Maduro sagte allerdings nicht, wie die Leute ausgewählt werden. Führende Oppositionspolitiker wie Julio Borges sagen dagegen, Maduro wolle nur Zeit gewinnen und die Präsidentenwahl, die im kommenden Jahr ansteht, verschieben. Das Problem sei nicht die Verfassung, sondern Maduro selbst.
Das ist der größte Staatsstreich in der Geschichte des Landes. Präsident Maduro löst damit die Demokratie und die Republik auf.
Die Opposition fordert so schnell wie möglich Neuwahlen und eine Volksabstimmung über eine Absetzung Maduros. Der Präsident regiert das Land seit Monaten mit Notstandsdekreten am Parlament vorbei, denn dort hat die Opposition die Mehrheit. Seit Wochen gibt es in Venezuela Massenproteste gegen die Regierung und gegen die schlechte wirtschaftliche Lage. Fast 30 Menschen wurden dabei getötet. Giovanni gehört zu den Colectivos, bewaffneten Milizen, die auch helfen, die Lebensmittelverteilung zu organisieren. Er wirft der Regierung vor, die Not als politische Waffe zu benutzen.
Was es hier gibt, ist ein immenses Geschäft mit knappen Lebensmitteln. Wenn deine Bevölkerung dazu gezwungen ist, Lebensmitteln hinterherzujagen, um zu überleben, denkt sie nicht an Wahlen. Das ist ein gefährliches Spiel, denn alle Venezolaner haben schon abgenommen. 5, 10 oder gar 20 Kilo. Warum? Weil wir hungern. Das ist noch keine Hungersnot, aber der Beginn davon.
Auch gestern gab es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas Proteste. Demonstranten wollten vor die Gebäude des obersten Gerichts ziehen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um sie daran zu hindern.
Und sonst in der Welt?
In Sachen Nachrichtenkontrolle hat Chinas Präsident Xi Jinping letzte Lücken geschlossen. Heute wurden neue Vorschriften für Online-Medien veröffentlicht. Demnach muss ab Juni jedes Nachrichtenportal eine redaktionelle Führung haben und die muss von der Kommunistischen Partei abgesegnet sein. Davon betroffen sind alle, die Nachrichten oder Meinungen verbreiten, egal ob in Foren, Blogs, Webseiten oder Chats. Für klassische Medien gelten diese Regeln schon lange. Sie sind komplett gleichgeschaltet. Trotz strenger Zensur gibt es im Netz bisher immer noch einige chinesische Nachrichtenportale mit relativ unabhängigen Artikeln. Damit dürfte dann ab Juni aber auch Schluss sein. Im Streit um Land leiden Indigene in Brasilien wie seit 20, 30 Jahren nicht mehr. Das sagt ein Umweltexperte des WWF und er spricht von einer dramatischen Lage. In mehreren Bundesstaaten hat es in den letzten Wochen blutige Konflikte gegeben. Indigene kritisieren, dass die rechtskonservative Regierung von Staatspräsident Michel Temer nicht genug tut, um sie zu schützen. Letzte Woche hatten deshalb Hunderte vor dem Kongress in der Hauptstadt Brasilia demonstriert. Die Landflächen, auf denen Indigene wohnen, sind für Großgrundbesitzer und Unternehmen lukrativ. Sie verdienen am geschlagenen Holz und erschließen Flächen für Sojaanbau. 50.000 Menschen wohnen insgesamt auf den Färöerinseln. Und der Inselstaat zwischen Schottland und Island hat ein Problem: Frauenmangel. Es gebe rund 2.000 Frauen weniger als Männer, zitiert die BBC Ministerpräsident Axel Johannesen. Deshalb schauen sich die Männer offenbar woanders um. Laut BBC leben mittlerweile mehr als 300 Frauen aus Thailand und den Philippinen auf den Färöern. Sie bilden die größte ethnische Minderheit. Ihre Männer haben sie demnach meistens auf Online-Plattformen kennengelernt oder über andere internationale Paare. Obwohl die Frauen oft Probleme hätten mit Klima, Sprache, Essen und Kultur, funktioniere die Integration sehr gut, erklärt Ministerpräsident Johannesen. Die Regierung helfe mit kostenlosen Sprachkursen. Die Färöer gehören offiziell zu Dänemark. Die Einwohner betrachten sich aber als eigenständiges Volk und haben auch eine eigene Sprache.
Wissensnachrichten.
Es war eins der schlimmsten Verbrechen der Nazis. Hunderttausende Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen wurden als nicht lebenswert eingestuft, ermordet und ihre Gehirne aufbewahrt, um an ihnen zu forschen. Jahrzehnte später liegen offenbar immer noch Teile dieser Hirne in den Archiven. Die Max-Planck-Gesellschaft will diese Fälle jetzt aufarbeiten. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten, was genau haben die vor?
Also die wollen vor allem herausfinden, von wem Hirnteile stammen, die eben noch bei denen in den Archiven sind. Bei einigen vermutet man schon, dass sie eben Opfer dieses schlimmen sogenannten Rassehygieneprogramms waren.
Und wie stellt man das an mit der Aufarbeitung nach so langer Zeit?
Das wird wohl eine extreme Kleinarbeit werden. 3 Jahre sind dafür nochmal geplant und die Forscher sagen, dass sie größtenteils solche kleinen, dünnen Hirnschnitte untersuchen wollen, teilweise auch eingelegte Hirnteile. Es sind aber wohl auch noch viele Akten in den Archiven drin und sie hoffen, dass sie eben damit Namen von Opfern und Hirnpräparate zuordnen können und dann am Ende dieses Projektes die Überreste der Opfer noch beisetzen können, um ihnen zumindest ein kleines Stück Würde zurückzugeben.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass da jetzt noch Hirne in den Archiven auftauchen? Da muss doch die letzten Jahrzehnte mal jemand reingeguckt haben.
Ja, das ist auch gemacht worden. Die Max-Planck-Gesellschaft hat schon vor langer Zeit angefangen, diese Machenschaften der Nazi-Forscher aufzuarbeiten. Die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie zum Beispiel, das war damals eine Anstalt, die an den Ermordungen psychisch Kranker auch beteiligt war, eine Vorgängerorganisation des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. 1990 wurden dann auch schon viele Hirnpräparate aus der NS-Zeit beigesetzt. Damit wollte man eigentlich dieses dunkle Kapitel schon abgeschlossen haben. Aber vorletztes Jahr sind dann nochmal neue Hirnpräparate in den, sagen wir mal, dunklen Ecken der Archive aufgetaucht.
Aber das zeigt doch auch, da wurde lange nicht so richtig sauber gearbeitet, oder?
Ja, die Max-Planck-Gesellschaft sagt auch selbst, in der Nachkriegszeit und auch noch weiter nach wurde bewusst viel unter den Teppich gekehrt, zum Teil eben auch, um Verantwortliche dieser Euthanasie-Programme zu schützen, die eben nicht nur Hirne von Ermordeten für ihre Forschung missbraucht haben, sondern teilweise sogar solche Morde bestellt haben oder weil Forscher weiter an Präparaten arbeiten wollten und es ihnen quasi egal war, dass Menschen dafür ermordet worden waren. Und dieses ganze Verdrängen, Verschleiern, dieses Vertuschen soll mit diesem Projekt jetzt endgültig beendet werden, indem man eben die letzten Hirnpräparate analysiert und bestattet.
Okay, dann gehen wir mal von der deutschen Geschichte in die amerikanischen Schulen von heute. Da könnte bald wieder mehr ungesundes Essen auf den Kantinentellern landen. Aber warum das denn?
Weil der neue Landwirtschaftsminister die Speisekarten ändern will. Es soll wieder mehr süße Milchgetränke geben und beim Essen soll auch nicht mehr so mit Salz gespart werden. Der Landwirtschaftsminister meint, es bringt einfach nichts, wenn gesundes Essen im Müll landet, weil die Kinder keine Lust drauf haben. Die Obama-Regierung, die hatte sich noch für mehr gesundes Essen an den Schulen eingesetzt, aber tatsächlich gab es wohl auch viele Schulen, die sich über dieses gesunde Essen beschwert haben.
Nach dem Motto, I love dick. Na gut, ja. Wir bleiben bei der Gesundheit und wir denken ja, dass es auf jeden Fall gesund ist, sich ordentlich einzucremen, bevor man in die Sonne geht. Forscher der kalifornischen Touro-Universität warnen aber davor, haben die irgendwie keine Angst vor Sonnenbrand?
Ja, doch schon. Denen geht es aber noch um was anderes. Die meinen nämlich, wenn wir uns ständig dick eincremen, dann kann unser Körper nicht genug Vitamin D produzieren. Mhm. Und zwar schon ab einem Lichtschutzfaktor von 15. Vitamin D ist ja, wissen wir alle, ziemlich wichtig, unter anderem für den Knochenaufbau. Die Empfehlung der Forscher aus Kalifornien ist jetzt 2x pro Woche in die Sonne, dann für maximal eine halbe Stunde, auch ohne Sonnencreme. Und das Ganze dann am besten mit einem Spaziergang verbinden. Also nicht am Strand rumbrutzeln, da kriegt man dann vielleicht doch einen Sonnenbrand.
Danke, Mathis. Ich wäre schon froh, wenn überhaupt wieder mal die Sonne scheint. Mehr dazu jetzt im
Wetter.
Der Tag geht überwiegend grau und nass zu Ende. Nur im Süden und an den Küsten kann es noch freundlich sein. In der Nacht regnet es dann vor allem im Norden und Westen weiter. Im Osten gibt es größere Wolkenlücken. Dort Tiefstwerte bis 0 Grad, sonst 8 bis 2 Grad. Morgen gibt es dann wieder viele Wolken und in der Westhälfte auch Schauer und Gewitter. Ein bisschen Sonne immerhin bekommt der Nordosten ab. Maximal 10 bis 18 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.